Ich lese aus Gottes Wort den Predigttext aus dem Matthäusevangelium im 6. Kapitel. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen.
Guten Morgen. Ich möchte auf eine etwas ungewöhnliche Weise in diese Predigt starten, nämlich ohne zu reden. Und ich lade euch dazu zu einem kleinen Selbstexperiment zu unserem Thema Einsamkeit ein, weil es aber zu zeitaufwendig wäre, wenn jetzt jeder von euch rausgehen und sich einen Platz suchen würde, wo er allein ist, machen wir das etwas einfacher. Und wir nehmen uns einfach eine Minute Stille mit geschlossenen Augen, sodass jeder mal eine Minute lang für sich ist. Ich stoppe die Zeit und sag Bescheid, wann die Minute vorbei ist. Also, ne, Augen zu, seid einfach mal bei euch. Und die Minute startet jetzt. So, die Minute ist jetzt vorbei. Wie war das für dich? War das lang? Oder eher schnell vorbei? War das ungewohnt und anstrengend vielleicht sogar? Oder hast du es als erholsam empfunden oder bist du vielleicht fast wieder eingeschlafen? Wir waren gerade einen ganz kleinen Moment, hatten wir Ruhe und waren in unseren Köpfen allein. Vielleicht denkst du auch, toll, Alleinsein brauche ich hier jetzt gerade eigentlich nicht mehr. Das habe ich genug zu Hause. Vielleicht bist du manchmal unfreiwillig allein. Fast jeder fühlt sich ja mal allein und hätte eigentlich lieber Gesellschaft. Und während ich für diese Predigt recherchiert habe, bin ich fast nur auf Texte und Artikel gestoßen, die Ratschläge gegen Einsamkeit geben wollten, weil sie Einsamkeit als was Negatives definiert haben. Und das sagt mir, dass das kein unwichtiges Thema ist. Allerdings werde ich heute hauptsächlich nicht Ratschläge gegen Einsamkeit geben, weil es hauptsächlich um selbstgewählte und um eine Art positive Einsamkeit geht. Und zwar will ich über zwei Aspekte von selbstgewählter Einsamkeit reden. Motivation für Einsamkeit und Versprechen von Einsamkeit. Motivation und Versprechen der Einsamkeit. Für Motivation der Einsamkeit oder man könnte auch sagen Ziele des Alleinseins sehen wir uns mal an, was Jesus in dem Text von heute über Motive und Beweggründe sagt. Vielleicht hast du vorhin beim Vorlesen des Textes gedacht, wir hätten uns irgendwie geirrt vielleicht und entweder im Titel der Predigt oder im Bibeltext, weil die beiden ja nicht so offensichtlich miteinander zu tun haben. Aber keine Sorge, wir haben uns nicht geirrt. Lass dich überraschen, wo die Zusammenhänge sind und was wir daraus lernen können. Der Text ist ein Ausschnitt der größten und auf jeden Fall der berühmtesten Rede, die uns in der Bibel von Jesus überliefert ist, der Bergpredigt. Und Jesus spricht darin über verschiedenste Themen, wie wir mit Gott und Menschen zusammenleben sollen. Und er fordert dabei ganz schön heraus. In unserem Abschnitt predigt Jesus über drei zentrale Bereiche der jüdischen Frömmigkeit damals. Diese Frömmigkeit kann man verstehen als Formen, wie die Leute damals ihre Liebe zu Gott ausdrücken sollten oder ihre Beziehung zu ihm pflegten. Und zwar waren das Almosen geben, also Spenden quasi, beten und fasten. Und Jesus kritisiert eine bestimmte Art, wie diese drei Dinge offensichtlich zu häufig ausgeübt wurden. gespendet wurde regelmäßig, und zwar in den Gottesdiensten, nach den Gottesdiensten in den Synagogen, mit lauten Ansagen, wie viel man geben würde. Wer am meisten gab, wurde im wahrsten Sinne des Wortes mit Trompeten und Posaunen in den Himmel gelobt. Er durfte nämlich rauf auf die Tribüne, sich auf den Ehrenplatz neben dem Rabbi setzen. Gebetet wurde täglich zu bestimmten festen Zeiten. Es gab feste Gebete, die zum Teil sehr lang waren. So war Gebet echt ein wichtiger Bestandteil des Alltags. Und manche Leute taten das eben lautstark auf den Straßen. Und wer das tat, lautstark auf der Straße zu beten, zeigte damit unmissverständlich, wie vorbildlich man diese Tradition einhielt und wie sehr man seine Frömmigkeit pflegte. Zu fasten war ein Brauch zu bestimmten Festen oder auch aus Trauer, und manche legten auch persönliche Fastenzeiten ein. Wir haben zuletzt mit ein paar Leuten zu Karfreitag gefastet, um uns darauf zu konzentrieren, was Jesus für uns getan hat. Und auch damals hat Fasten meistens einen Tag gedauert. Man hat sich zum Zeichen oft Asche über den Kopf und über die Kleidung gestreut, zum Zeichen. Und manche haben dann auch sich nicht gewaschen und sahen echt übel aus, um zu zeigen, wie sehr sie jetzt da drin sind und wie sehr sie darunter leiden und wie sehr sie da engagiert drin sind. Aber auf solche Effekthascherei und Großtuerei hat Jesus häufig sehr allergisch reagiert. Und deswegen beginnt er dieses Thema auch mit einer Warnung. Hütet euch. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Passt auf, dass ihr das Gute, das ihr tut, nicht nur tut, wenn es jemand sieht oder ihr sogar absichtlich dafür sorgt, dass ihr Publikum dabei habt. Jesus exerziert das ja mit jeder dieser drei Formen durch. Er nennt sie einzeln und sagt bei jeder einzelnen, wenn ihr das und das tut, spendet, betet, fastet, dann macht es nicht wie die Heuchler, die das so und so tun, sondern wenn ihr das und das tut, dann tut es auf eine andere Art. Wenn man diese drei genau gleich aufgebauten kurzen Abschnitte mal nebeneinander legt, wird klar, dass Jesus ein Prinzip deutlich machen will. Und zwar sagt er ja, wenn du zum Beispiel spendest, dann lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Oder wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Und wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Das ist die Art, wie man Dinge tut, wenn man sie nur deswegen tut, um gesehen zu werden und dafür Anerkennung zu bekommen. Und das ist nicht die Art, wie man Dinge tut, wenn man sie deshalb tut, weil sie gut sind oder richtig oder weil man sie aus Überzeugung tut. Wir alle wollen ja gesehen werden und alle brauchen auch Aufmerksamkeit, und das ist auch okay, das ist nicht das Problem hier. Jesus hat in seiner Zeit auf der Erde so vielen Menschen Aufmerksamkeit geschenkt und Anerkennung, die sonst niemand gesehen hat und denen sonst niemand Aufmerksamkeit geschenkt hat. Das Problem ist, dass die Menschen, von denen Jesus spricht, Anerkennung für etwas wollen, das eigentlich etwas aus ihrem Herzen ausdrücken soll. Und was in ihrem Herzen passieren soll, nämlich ihre Liebe zu Gott. Das soll eigentlich das Ziel dieser Formen sein, des Spendens, des Betens und des Fastens. Das Ziel, das die Menschen haben, die Jesus kritisiert, ist irgendwie verschoben. Das Zentrum liegt nicht mehr bei Gott, um das sie sich kreisen dabei, sondern es ist auf einmal bei ihnen selbst, um die sie sich dann selbst kreisen. Nämlich um Lob zu bekommen, Respekt zu bekommen, Anerkennung zu bekommen. Kennt ihr diesen Tipp, den mal jemand einem Mann gegeben hat, der seiner Frau im Haushalt helfen wollte und dafür die Spülmaschine anstellen wollte? Der Tipp ging so: Warte, bevor du den Startknopf der Spülmaschine drückst, bis deine Frau hinsieht, damit sie mitbekommt, was du ihr gerade Gutes tust. Das ist jetzt ein sehr harmloses Beispiel. Ich kenne das, ich habe das schon ausprobiert, es funktioniert. Genau, aber es gibt noch andere Beispiele in unserem Leben. Ich tue viele Dinge, ehrlich gesagt, weil ich mir erhoffe, dass es jemand mitbekommt. Oder nicht, wenn er es aktuell sieht, sondern dann später davon hört und es toll findet, dass ich es gemacht habe. Oder ich sorge dafür, dass es jemand sieht. Unsere Wohnung ist nicht aus Zufall immer dann am ordentlichsten, wenn Gäste kommen. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist doch normal und die Gäste sollen sich ja auch wohlfühlen. Das ist auch immer das, was ich zu Christian sage. Aber zu einem großen Teil ist es ehrlich gesagt auch damit unsere Gäste nicht denken, ich wäre total unhygienisch und chaotisch. Denn das würden sie manchmal denken, weil ich das manchmal bin. Häufig bin ich auch sehr viel motivierter, etwas Bestimmtes zu tun, wenn ich weiß, da ist noch jemand mit im Raum, der es mitkriegt oder der überhaupt mitkriegt, dass ich arbeite. Und manchmal, wenn Christian und ich morgens zusammen im Wohnzimmer sitzen und Zeit mit Gott haben und Bibel lesen und beten, bleibe ich noch ein bisschen länger sitzen, als ich es eigentlich würde, damit Christian nicht denkt, ich würde das voll ungründlich machen, sondern damit er weiß, ich verbringe schon ordentlich Zeit mit Gott jetzt. Darum geht's aber nicht. Und wenn es mir darum geht, gesehen zu werden, und wenn es uns darum geht, gesehen zu werden, dann ist das geheuchelt. Weil wir so tun, als ginge es um was anderes. Das Prinzip ist das gleiche wie das, was Jesus anspricht. Etwas tun, um gelobt zu werden. Jetzt kann man sich ja fragen, hey, ist das jetzt immer schlecht, Anerkennung zu bekommen für was, was man getan hat? Ist es das, was Jesus kritisiert? Das wäre ja echt hart. Mir fiel dazu ein, dass Potsdam seit ein paar Jahren ja immer den Ehrensamtspreis verleiht, jedes Jahr. Da gibt es eine große Feier und der Oberbürgermeister kommt und der ehrt dann die Sieger. Und die Sieger sind Projekte, die sich für gute Dinge in der Stadt einsetzen, die halt besonders gute Ideen hatten. Sie werden dafür geehrt und gelobt, dass sie was Gutes getan haben. Ich glaube nicht, dass Jesus das meinte. Auf was Jesus hinaus will, worüber er spricht, ist ja die Motivation, der Grund, aus dem wir was tun. Und diese Projekte gab es schon, bevor es diesen Preis gab. Also bewerben die sich nicht erst, seit es was dafür gibt. Ich glaube, es ist eine gute Idee, zu benennen und sichtbar zu machen, was man Gutes tun kann, um ein Vorbild zu geben. Aber es geht um die Motivation. Und um darauf hinzuweisen, dass es um unsere Motivation geht, benutzt Jesus im Text einen interessanten Ausdruck, den ich eigentlich echt schön finde, nämlich das Verborgene. Wenn du den Armen etwas gibst, also spendest, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und wenn du fastest, pflege dein Haar, wasch dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Die Begründung, die Jesus gibt, ist nicht, du darfst nur und du musst das immer allein tun und heimlich, sondern die Begründung ist, Gott sieht es. Gott weiß es. Und da es um Gott geht, sind damit alle wichtigen Parteien informiert. Ich glaube, Alleinsein funktioniert hier wie ein Test. Ich habe das gelesen und mich kurz gefragt, oh, meint er das echt so ausschließlich und so krass, wie er das sagt? Und wenn wer sich das wie ich fragt, hat sich gerade selber ertappt, weil diese Frage würden wir uns nicht stellen, wenn es uns egal wäre, ob es jemand sieht oder nicht. Dann würden wir denken, ja, ist doch normal, es geht ja auch nicht drum. Was kann dir nicht passieren, wenn du nicht gesehen wirst, wenn du allein bist? Du kannst niemanden zur Schau stellen, was du gerade tust. Es sieht einfach niemand. Es gibt keinen, der dir Applaus klatscht für das, was du tust. Und wenn du es dann immer noch tust, dann ist es wahrscheinlich, dass es dir um die Sache an sich geht. Deswegen ist Einsamkeit oder die Vorstellung von Alleinsein ein guter Test. Einsamkeit fragt dich, was tust du, wenn niemand dich sieht? Und tust du das Gute, das du generell gut findest, auch dann, wenn du allein bist? Pflegst du deine Beziehung zu Gott auch, wenn es niemand sieht? Explizit über Alleinsein spricht Jesus ja beim Thema Beten, worum es letzte Woche schon ging. Und Jesus sagt dazu, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür, also sei allein mit Gott, ganz deutlich allein. Und interessant finde ich, geh in dein Zimmer und schließ die Tür, bedeutet zwei Dinge. Erstens bedeutet es tatsächlich einfach, such Abgeschiedenheit, entscheide dich dafür, allein zu sein. Aber zweitens bedeutet es ja auch, vorher warst du in Gemeinschaft. Sonst kannst du nicht die Abgeschiedenheit suchen, sonst hättest du nicht ins Zimmer gehen müssen, wenn draußen Leute sind. Die Voraussetzung dafür, gesunde Einsamkeit zu suchen, ist vorher in Gemeinschaft zu sein. Gott selber sagt ganz am Anfang der Bibel, als er gerade die Welt geschaffen hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch ist geschaffen als soziales, als Gesellschaftswesen. Und auch mit Gott zu leben, ist auf Gemeinschaft angelegt. Deshalb hat Gott ja auch Kirche erfunden, weil es gut ist, unseren Glauben zusammenzuleben. Sich zu treffen und zusammen zu beten, zusammen zu singen, ist gut. Wir Menschen sind Rudeltiere. Deshalb gibt es aber auch Leute, die Gemeinschaft vergöttern. Und es gibt Menschen, die Einsamkeit vergöttern. Wir brauchen beides. Und beide Extreme sind ungesund. Die Frage für jeden von uns ist, auf welcher Seite falle ich vom Pferd? Wichtig ist mir, diese Einsamkeit oder das Alleinsein, von dem Jesus hier spricht, ist kein Selbstzweck. Genau wie Geben und Fasten. Sondern es geht dabei um Gott, dass unser Herz dabei bei Gott ist. Und vielleicht denkst du, Einsamkeit und Alleinsein ist doch auch einfach nur so gut. Das braucht man halt manchmal. Jetzt gerade die letzten Tage, wo es so schön warm wurde und die Sonne rauskam, gab es auf Slack, auf unserer Kommunikationsplattform, ungefähr 100 Einladungen zu irgendwelchen Treffen und Baden an See gehen und grillen und essen und spielen. Und das ist richtig gut. Da braucht man dann auch manchmal wieder Abstand und wieder Alleinsein. Es bringt Ruhe vom Trubel. Das gibt mir Zeit zum Nachdenken und wieder zu mir zu kommen, mich mal wieder selber zu spüren. Ich kann allein auch eine Art Spiritualität vielleicht entdecken. Das kann eine geistige Erholungsstrategie sein. Es regt meine Kreativität wieder an. Und all das stimmt. Und das sind richtig gute Gründe, Alleinsein zu suchen. Aber was wäre, wenn es bei diesem Alleinsein noch mehr gäbe, als diese Dinge und Fragen, die sich um mich drehen und wo ich zu mir finden kann? Wenn es dann noch mehr gäbe, was Bedeutung hat und noch mehr, was mich inspiriert. Ich gehe davon aus, dass Gott der Schöpfer und der Herr dieser Welt ist, von dem alles Gute ausgeht und auf den hin ausgerichtet er alles geschaffen hat, zur Gemeinschaft mit sich. Das heißt, wenn ich ihn mit reinnehme in mein Alleinsein, dann kann ich mich, anstatt nur von mir selbst, von ihm inspirieren lassen und dann geht es auf einmal noch viel mehr als nur die Ausrichtung auf mich selber, sondern auf ihn. Und die Perspektive wird noch mal viel größer und viel weiter. Es geht nicht nur um mich. Deshalb macht es so viel Sinn, das Alleinsein auf Gott auszurichten. Mit ihm Gemeinschaft zu haben und zu reden, von ihm zu hören und zu lesen. Sich an Gott zu richten, ist auch bei fast allen anderen biblischen Beispielen für Alleinsein das Ziel. Es gibt eine Erzählung im Markus-Evangelium, im ersten Kapitel, da ist beschrieben, dass Jesus einen richtig anstrengenden Tag hatte und am nächsten Morgen, er sei ganz früh alleine irgendwo hingegangen zum Beten. Oder im Lukas-Evangelium im 5. Kapitel, da steht, Jesus wurde immer bekannter und die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Oder ein bisschen später im Kapitel 6, in jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Das ist schon die Königsdisziplin. Also, und das waren nur drei Beispiele aus dem Neuen Testament, um deutlich zu machen, Jesus selber, der Gottes Sohn ist, suchte die Einsamkeit, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Ich gehe davon aus, dass Jesus genauso gelebt hat, wie wir alle leben sollten, auch wenn wir das nie schaffen werden, und dass es deshalb ziemlich viel von ihm zu lernen gibt. Und wenn sogar er, der seinem Vater näher war als wir alle, die Einsamkeit dafür sucht, um Zeit mit ihm zu verbringen, dann brauchen wir uns nicht einreden, dass wir das nicht bräuchten oder dass wir das so nebenher machen könnten. Ein Pastor hat mal eine Geschichte erzählt, wie seine Frau ihm gegenüber mal eine Illustration verwendet hat. Und da hat diese Frau zu ihm gesagt, oder seine Frau zu ihm gesagt, wenn ein Arzt sagt, dass du in richtig schlechter Verfassung bist und jeden Abend zwischen 11 und 10:45 musst du dieses Medikament nehmen, diese Tabletten schlucken, sonst bist du morgen tot. Wenn das der Fall wäre, sagt sie, dann würdest du das niemals verpassen. Du würdest niemals sagen, ich war zu müde oder ich habe es nicht geschafft oder ich habe einen Film geguckt und habe die Zeit vergessen. Das würdest du einfach nicht tun. Genauso denke ich, ist es mit einem Wasserschaden. Wenn ich einen Wasserschaden zu Hause habe, dann kümmere ich mich um diesen Wasserschaden als allererstes, weil das wichtig ist. Und dann ist da auf einmal Zeit, wo vorher keine Zeit gewesen sein, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Oder mit Beziehungen. Menschen sagen häufig, bevor sie in der Partnerschaft sind, mich eingeschlossen, puh, da hätte ich jetzt gerade gar keine Zeit für. Der wird gar nicht in mein Leben reinpassen. Mein Leben ist echt ausgefüllt. Sobald die richtige Person da ist, ist auch die Zeit da. Wir nehmen uns Zeit. Wir finden Zeit für die wichtigen Dinge, wenn wir das wollen. Und das predige ich mir selbst als allererstes. Eine gesunde Beziehung zu Gott ist unmöglich ohne Alleinsein mit Gott. Wenn ich nie Zeit allein mit meinem Mann verbringen würde, mit Christian, dann hätten wir auch keine richtige Beziehung, sondern höchstens eine Zweckgemeinschaft. Es gibt also zwei Dinge, die uns der Text über Motivation für Einsamkeit sagt. Einsamkeit ist einmal ein guter Test für unsere Motive. Wozu tue ich das, was ich tue gerade? Für wen? Wo ist mein Herz dabei? Würde ich das auch tun, wenn es niemand anerkennen würde und niemand mitkriegt? Wenn die Antwort ist, dass ich es eigentlich gerade nur dafür tue, dass es jemand mitbekommt, dann ist die Frage, ob ich es mal eine Zeit lang lassen sollte oder ob ich mal wieder eine Form suche, wo es niemand mitbekommt, um mich daran zu erinnern, worum es eigentlich geht. Und Einsamkeit ist eine wichtige Form der Beziehungspflege mit Gott, also quasi dann Zweisamkeit mit Gott. Ohne Zeit allein gibt es keinen gesunden Glauben. Zum Schluss dieses ersten Teils über Motivation. Ein Satz aus der Bibel, den ich liebe, im ersten Buch Samuel, nämlich im 16. Kapitel. Da steht, Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Etwas, von dem Jesus über seinen Zuhörern spricht, habe ich bisher weggelassen und das führt uns zum zweiten Aspekt, nämlich Versprechen der Einsamkeit. Was finde ich in der Einsamkeit? Erstmal finde ich oft heraus, wie herausfordernd das ist, allein zu sein. Und zwar so richtig allein, ohne Berieselung, einfach still. Dann fangen meine Gedanken an zu rasen, mir fallen Aufgaben wieder ein, die ich noch machen muss, Gespräche, die ich hatte oder Pläne, die noch kommen oder mir kommen neue Ideen für irgendwelche Projekte und am liebsten will ich sofort wieder raus. Noch schwerer auszuhalten ist es, glaube ich, bei unfreiwilligem Alleinsein, nach einem Umzug in eine neue Stadt oder wenn du alleine wohnst oder wenn es dir generell schwerfällt, neue Kontakte zu knüpfen oder wenn das fast unmöglich ist, weil du beruflich viel in Hotels in den unterschiedlichsten Städten unterwegs bist. In Einsamkeit sind wir erstmal einfach nur auf uns selbst geworfen. Es gibt niemanden, den wir beeindrucken könnten, niemanden, der uns widerspricht, aber auch niemanden, der uns bestätigt. Und es gibt niemanden, der uns kontrolliert. Und das ist der Grund, warum auch viel Mist passiert, wenn Menschen allein sind, wenn wir ehrlich sind. Das kann bei Grübeleien starten, aus denen man nicht mehr alleine herauskommt. Und bei manchen gehen bis zu Exzessen mit Alkohol oder Zigaretten oder Pornografie oder Essen. Das passiert alles sehr viel leichter, wenn wir allein sind, weil es sieht ja niemand. In der Einsamkeit begegnen wir oft, wenn wir ehrlich sind, erstmal uns selbst in aller Unperfektheit. Und es zeigt oft, wer wir auch sind. Und das kann eine unangenehme Erkenntnis sein. Ich glaube, deswegen hat auch mal jemand gesagt, Einsamkeit ist Belästigung durch sich selbst. Also neben allem, was ich vorhin schon über positive Aspekte von Einsamkeit gesagt habe, sehen wir auf der anderen Seite sich ganz schöne Schluchten auftun. Und wenn ich da schonungslos ehrlich mit mir bin, sieht das manchmal ganz schön verloren und erbärmlich aus. Und genau da will Gott rein. Das erste Versprechen der Einsamkeit ist, Gott ist da. Er ist der Vater, der im Verborgenen gegenwärtig ist. Ein Gott, der in die Einsamkeit reinsieht. Der bekannteste Songwriter der Bibel, David, hat da ein ganzes Lied drüber geschrieben, dass Gott überall auch ist und ihn überall sieht, wo er ist. Und dieses Lied ist Psalm 139. Ich weiß, das kann auch unangenehm und fast bedrohlich klingen. Gott sieht dich überall und Gott ist überall, wo du auch bist. Ich weiß nicht, ob ihr diese Kirchentag-Plakate die letzten Monate gesehen habt, wo drauf steht, ich sehe dich. Erstmal ist es einfach nur ein Fakt. Er ist da. Du bist nicht allein. Du wirst gesehen und zwar vom Wichtigsten, von dem man gesehen werden kann. Jesus selber hat auch versprochen, uns nicht allein zu lassen, kurz bevor er zu seinem Vater zurückgegangen ist und hat gesagt, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Gott hat uns auch die Zusage gegeben, dass er sich finden lässt, wenn wir ihn suchen. Also, dass er reagiert, dass er sich uns zeigt. Zum Beispiel hat er gesagt, im Buch Jeremia, im Kapitel 29, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Er sagt nicht auf welche Weise und nicht wann, aber er verspricht es. Und diese Zusagen ziehen sich durch die ganze Bibel. Und ich glaube, dafür am empfänglich, das zu erfahren, sind wir am stärksten, wenn wir allein und nicht abgelenkt und nicht gerade in Interaktion mit anderen sind. Wenn wir tatsächlich oder manchmal auch einfach in Gedanken allein sind. Was ich wirklich heftig finde, was Jesus dafür getan hat, dass diese Zusagen für uns gelten, dass das möglich ist und dass er, was er dafür getan hat, dass wir aushalten, mit uns allein zu sein, das bringt uns gleichzeitig schon zum zweiten Versprechen, Gott beschenkt. Hört euch mal an, was Jesus zu seinen Freunden gesagt hat, als er mit ihnen unterwegs war. In Johannesevangelium, im 8. Kapitel. Der Vater, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er lässt mich nie allein, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Jesus kam aus der perfekten, innigen Gemeinschaft und Freundschaft mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist in Gottes Reich. Und auch als er dann als Mensch auf der Erde war, hatte er diese perfekte Verbindung, diese innige Connection zu seinem Vater. Er war bei ihm. Und einige Zeit später, als dieser Satz gerade, nämlich am Abend, bevor er festgenommen wurde, da hat er zu seinen Freunden gesagt, immer noch Johannes, aber Kapitel 16, seht, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo ihr, also meine Freunde, davonlaufen werdet. Jeder dorthin, wo er herkommt, und ihr werdet mich allein lassen. Aber ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Am nächsten Tag hing Jesus am Kreuz. Festgenommen, verhört, ausgepeitscht, gedemütigt und ans Kreuz genagelt von den führenden Juden, durchgeführt durch die Römer, römische Soldaten. Und er hing dort stellvertretend für alle Schuld, die jemals ein Mensch auf sich geladen hat. All die Schuld, die uns von einem perfekten Gott trennen, um sie auf sich zu nehmen. Und Matthäus, der das auch beschreibt, beschreibt es so, oder hat aufgeschrieben, gegen 3 Uhr, während Jesus am Kreuz hing, schrie Jesus laut, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Merkt ihr, was da passiert? Jesus, der aus der innigsten, perfektesten Gemeinschaft kam und nichts anderes als diese Herrlichkeit bei Gott kannte, hat hier die heftigste, schlimmstmögliche Einsamkeit und Verlassenheit erlebt. Völliges Verlassensein von Gott, getrennt von seinem Vater. Wenn wir von Gott verlassenen Orten reden, dann reden wir über ödes Land, tote Felder, Hoffnungslosigkeit. Verlassen von Gott bedeutet Tod. Und diese krasseste Einsamkeit hat Jesus erlebt, hat sie freiwillig ertragen, damit unsere einsamste Einsamkeit immer noch Gemeinschaft mit Gott sein kann. Weil ohne dass jemand unsere Schuld wegnimmt und unsere ganzen Fehler, könnten wir nicht mit Gott leben. Das würden wir nicht aushalten, weil er so perfekt ist und so heilig. Deshalb hat Jesus das für uns übernommen. Dafür ist er gestorben und hat sich von Gott trennen lassen. Und uns hat er damit ermöglicht, nie wieder komplett verlassen und einsam zu sein, auch wenn kein Mensch da ist. Und das ist das größte Geschenk, das er uns machen konnte, sich selbst. Dann gibt es da noch diesen Lohn, von dem Jesus immer wieder spricht. Auch hier, er macht keine Zeitangabe, er sagt nicht, in welcher Form es diesen Lohn geben wird. Aber was wir wissen können ist, wenn wir Dinge tun und Anerkennung dafür von Menschen bekommen, dann ist das oft sehr direkt und sehr cool, weil wir spüren es. Und dann ist das eben in dem Ausmaß, wie Anerkennung von Menschen so kommt. Wenn wir ehrlich werden mit unserer Motivation und Dinge tun, unseren Glauben leben, um Gott zu lieben, anstatt Anerkennung dafür zu bekommen, dann steht da die Zusage von Jesus, dass Gott sich nicht lumpen lassen wird. Und das wird dann eine Belohnung in dem Ausmaß, wie nur ein Gott es geben kann. Und es gibt noch so viel mehr Versprechen, die Gott uns gibt, was er uns schenkt, wenn wir zu ihm kommen. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Er gibt uns Kraft. Er zeigt uns den richtigen Weg, der gut für uns ist. Er gibt uns Mut. Er tröstet und ermutigt uns. Ich habe eine Liste mit Bibelstellen, was Gott uns geben will. Wer daran Interesse hat, kann gerne nachher zu mir kommen oder mir eine E-Mail schreiben. Hinten auf dem Programmheft steht meine E-Mail-Adresse drauf unter Diakonie. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die intensivsten Momente meines Lebens die waren, wo ich allein war und nicht, wo jemand zugeguckt hat. Ich war ein paar Jahre lang immer im Sommer auf so einem Sommercamp, auf Sommerlagern, und immer am Ende dieser Freizeiten gab es so einen stille Vormittag. Und das waren die intensivsten Zeiten. Da habe ich Dinge festgemacht, an denen ich festhalten möchte. Da habe ich nur allein mit Gott Dinge zwischen ihm und mir geklärt. Und das konnte ich nicht tun, um jemanden zu beeindrucken, weil ich wusste, davon wird nie jemand erfahren, weil es ziemlich persönlich war. Und es war einfach nur ich und Gott. Und das waren die Zeiten, wo ich Dinge festgemacht habe, an denen ich bis heute festhalten kann. Oder ein anderes Mal sind wir mit Kursen von meiner Ausbildungsstätte in ein Kloster gefahren in Volkenroda. Und an einem Tag haben wir uns auch da ein paar Stunden Stille und Einsamkeit genommen. Das heißt, jeder ist so irgendwo für sich hingegangen. Und es war richtig schönes Wetter draußen. Dieses Kloster war wunderschön. Manchmal waren nur so Mauerreste übrig. Es war umgeben von Bäumen und Wiesen. Und wie gesagt, es war richtig heiß. Ich habe da auf so einer Mauer gesessen, hatte die Bibel dabei. Und das sah sicher sehr romantisch und konzentriert aus. In echt sah das so aus, ich habe Bibel gelesen, einen Käfer weggeschnipst, 2-3 Worte an Gott gerichtet, dass er mir bitte helfen soll, mit den Armen gewedelt, weil ich angefangen habe zu schwitzen, die Ameise hat gejuckt, dann habe ich mich am Bein gekratzt, dann habe ich einen Vogel gehört und geguckt, wo der Vogel sitzt, wieder weitergelesen, die Stelle gesucht, wo ich gelesen hatte und so weiter. Also es war erst nicht besonders still und nicht besonders ruhig. Irgendwann bin ich dann, glaube ich, nochmal in ein Gebäude reingegangen, wo also nicht so viele sich bewegende Reize waren. Und irgendwann nach einer ganzen Weile das aushalten und einfach die Augen schließen und versuchen, bei Gott zu sein, war da auf einmal ein ganz starkes Gefühl. Es war mehr ein Gefühl, es war so, alles wurde ruhig auf einmal. Und es war so ein krasser Frieden auf einmal da. Und plötzlich hatte ich den Gedanken im Kopf, ein Satz, der mich seitdem begleitet, vor Gott muss alles schweigen. Und zwar nicht mit so einem unwirschen Unterton im Sinne von den Mund halten, sondern im Sinne von, bei Gott kommt alles in Ordnung. Und bei Gott werden alle Stürme still. Und davon hatte ich ein paar in meinem Leben. Und das war ein unheimlich starkes Erlebnis. Selbst Freude musste in diesem Moment irgendwie ruhig werden. Und zwar nicht so, dass die Freude dann gedämpft war, sondern zwar so krass, dass die Freude, ich liebe es, Freude mit allem, was ich mit dem ganzen Körper auszudrücken, aber in dem Moment war es so friedlich, dass diese Freude sich so ausgefreut hat und so vollkommen war, dass sie ruhig werden konnte irgendwie. Es war ganz verrückt. Und dieses Erlebnis hatte ich nur, weil ich eine Weile lang Einsamkeit ausgehalten habe. Einsamkeit ist ein guter Test für unsere Motivation. Sie ist entscheidend für unsere Beziehung mit Gott. Und sie birgt große Versprechen. Sie ist eine Einladung und ein Geschenk und eine große Herausforderung. Gerade heute, während alles rast. Und ich lade uns alle ein, diese Herausforderung anzunehmen und ihre Versprechen zu entdecken. Amen.